So Blasmusik, die einem das Herz schmelzen lässt, gibt es ja selten. Aber das war's. Das Thema heute, das ihr hier formuliert habt, das ist eine ziemlich steile Behauptung, finde ich. Alternativlos Jesus, mehr als Jesus gibt es nicht. Ich behaupte einfach mal, ich vermute, dass dieses Thema und diese Behauptung in unserer Gesellschaft nicht mehrheitsfähig ist. Das ist kein großes Wunder. Das größere Problem ist, dass wahrscheinlich dieses Thema auch in unseren Kirchen nicht mehrheitsfähig ist. Und da liegt unser Problem. Ich möchte dieses Thema behandeln anhand des kompakten Wortes aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 und 32. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der seinen eigenen Sohn verschont hat, das klingt etwas nach der Abrahamsgeschichte. 1. Mose 22, Bibelleser haben das im Ohr. Gott fordert von Abraham das unaussprechlich, das Unerhörte, seinen Sohn Isaak, den verheißenen einzigen Sohn, zu opfern. Und dann heißt es nach dem langen Weg, als Gott ihm sozusagen dann selber in den Arm fällt, als er das tut, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott hat dieses Opfer nicht vollziehen lassen. Aber weil er bereit war, nicht zu verschonen, wirst du gesegnet werden und ein Segen für alle Geschlechter, alle Völker auf Erden sein. Die moderne Kritik am christlichen Glauben und auch an der Religion insgesamt hat sich festgebissen an dieser Geschichte. Er hat gesagt, das ist eine Zumutung. Ein solcher blinder Gehorsam. Ein solch grausamer Gott, der angeblich von dem, der an ihn glaubt, erwartet, dass er das Liebste opfert. Und als vorbildlich hinzustellen, dass der das dann auch bereit ist zu tun, das ist doch absolut unakzeptabel. Und in unserem Wort, im Römerbrief Kapitel 8, da klingt das an. Jetzt, diese Geschichte soll auch noch ein Modell sein, ein Modell für die Liebe Gottes. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Da konzentriert sich heute alles, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen eine Rolle spielt, ob sich je diese Nöte innerlich bewegt haben, ob das in ihren Gemeinschaften ein Thema ist, wenn sie darüber sprechen. Aber jedenfalls, wenn sie die Ohren und die Augen aufmachen in unserer Zeit und das mitkriegen, was sonst so innerhalb der Kirchen, aber als recht auch außerhalb, aber auch innerhalb der Kirchen geredet wird, dann ist das der kritische Punkt. Was ist das für ein grausamer Gott? Hat Gott das nötig, dass sein eigener Sohn so blutig geopfert wird am Kreuz, um uns die Sünden vergeben zu können? Wenn Gott Gott ist, der Gnädige und Barmherzige, dann muss er doch uns so vergeben können. Oder wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Wenn man das so sieht, das ist ja der Kern des Evangeliums.
Ich wurde ja vorhin gesagt, Paulus hat gesagt, ich wollte nichts anderes wissen als Jesus und den, als den Gekreuzigten. Das ist also das Kern, der gekreuzigte Jesus.
Und wenn das der Kern ist, dann muss man doch ehrlich sagen, es gibt jede Menge Alternativen. Ne? Es gibt jede Menge Alternativen auf dem Weltanschauungs- und Lebenshilfemarkt. Und viele Zeitgenossen sagen, also Gott, glaube an Gott, gut, aber Jesus und das Kreuz und das, dieses Blutige und die Stellvertretung und das Sühneopfer. Also bleib mir damit bitte vom Hals, das brauchen wir nicht. Und so beobachtet man erstaunt und erschrocken, dass zunehmend Religion, auch über Glaube an Gott, gepredigt wird, in dem Jesus überhaupt nicht vorkommt. Das geht alles ohne Jesus. Ich finde, wir sollten uns das, wenn wir hier solche fetten, steilen Thesen als Thema wählen, vergegenwärtigen, in welcher Welt wir leben, auch in welcher Welt wir in unserer Kirche leben heute. Also weil dieses Thema so gewagt ist, darf ich Sie ja fragen, ich meine, Sie werden sich selber hoffentlich eine Antwort geben, ob Sie denn eigentlich dieses Thema mit Überzeugung mitsprechen können und ob sich das entsprechend auch in Ihrem Leben spiegelt. Alternativlos Jesus, mehr als Jesus gibt es nicht. Sie vermuten richtig, dass es das Thema nicht angenommen hätte, wenn ich dazu nicht stehen würde. Ist ja hier formuliert worden, aber ich durfte mich ja dazu verhalten, ich hätte ja auch Nein sagen können. Und deshalb möchte ich gerne begründen, warum dieser Satz stimmt. Alternativlos Jesus, mehr als Jesus gibt es nicht. Und die erste Begründung heißt, weil nur Jesus Stellvertretung für uns leisten kann. Nur er kann das. Das muss ich erklären. Im Kapitel 3 im Römerbrief hat der Paulus gesagt, was unser Problem ist als Menschen. Wir haben ja viele Bedürfnisse, Leute suchen nach Sinn und nach Gemeinschaft und irgendwie, wie sie das Leben gelingen lassen und so. Und wenn Gott dazu und die Religion und Jesus dabei eine Hilfe ist, dann ist er auch natürlich willkommen, der Kunde ist König und wir sind ja nicht so, spirituelle Dinge sind ja heute sehr angesagt. Paulus aber sagt, ihr täuscht euch, das Problem liegt nicht da, ob der Mensch einen Sinn in seinem Leben hat oder ob er glücklicher mehr oder weniger ist oder ob... Es gibt natürlich eine Menge Probleme, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wir sind, so heißt es da massiv, alle Sünder und haben Mangel an Anerkennung bei Gott. Nun spielt das für die meisten Leute überhaupt gar keine Rolle, die juckt das gar nicht, was Gott über sie denkt, sie wissen gar nicht, ob es ihn gibt und so. Aber Paulus sagt, das ist das Grundproblem des Lebens. Wir haben Mangel an Anerkennung, bei Mangel an Herrlichkeit, an Ehre bei Gott oder Herrlichkeit Gottes, ist ja ganz komplex, Römer 3. Wir haben Mangel an Anerkennung bei Gott. Das sagt ganz egal, was die Menschen umtreibt und was sie denken persönlich, für Bedürfnisse zu haben, was sie gerade juckt oder nicht juckt. Das ist unser tatsächliches Problem. Gott hat uns geschaffen, er ist der Schöpfer. Da beißt keine Maus den Faden von ab, ob wir das glauben oder nicht, spielt da auch keine Rolle. Er ist der Schöpfer, er hat das erste Wort gesprochen, er wird das letzte Wort sprechen. Und entscheidend ist, was er über uns denkt und ob er Ja sagt zu uns, ob wir Anerkennung bei ihm haben, Ehre bei Gott, Herrlichkeit Gottes haben. Und weil wir getrennt sind von ihm, erklärt er dann, lesen Sie Römer 1, da begründet er das ausführlich, er sagt, das ist unser Lebensproblem, wir sind von der Quelle des Lebens von Gott abgeschnitten. Und dann sagt er, weil es unser Problem ist, hat Gott in Jesus uns eine Lösung geschenkt. Er hat geschenkweise, ohne Verdienst, kommen wir zurecht, sagt er, werden wir gerecht. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Da redet er von der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und er sagt dann, er hat diesen Jesus als Sühne in seinem Blut hingestellt und beweist damit seine Gerechtigkeit. Da schafft er, dass wir zurechtkommen. So. Und diese kompakte Aussage, wo liegt das Grundproblem und wo liegt die Lösung,
dass wir mit Gott versöhnt werden, die nimmt Paulus dann in Römer 8 noch einmal auf und sagt, er hat seinen eigenen Sohn hingegeben für uns alle. Für uns alle. Nun, wenn das das Zentrum des Evangeliums ist, was sagen wir dann zu der massiven Kritik, die heute daran geübt wird? Ich möchte zwei Gesichtspunkte Ihnen nahebringen. Zwei Gesichtspunkte, von denen ich meine, dass sie wichtig sind, um zu verstehen, warum das, warum dieses Zentrum so wichtig ist. Zuerst ist da die Frage, also hat Gott das nötig, dass ein solches blutiges Opfer geschieht, damit er uns unsere Sünden vergeben kann? Die Antwort darauf heißt, da passiert kein Handel zwischen dem Vater und dem Sohn. Also ein Gott, der befriedigt werden muss, damit er nun gnädig gestimmt ist. Sondern die Kernaussage der ganzen Bibel ist, Jesus sagt es, ich und der Vater sind eins. Das sagt er im Johannes 10, wo er von sich als dem guten Hirten spricht, der sein Leben für die Schafe gibt. Ich und der Vater sind eins. Und die Kernaussage in allen Aussagen von Jesus über sich selber in den Evangelien, ich bitte Sie, lesen Sie das einmal gründlich im Zusammenhang. Er redet von sich immer als dem Menschensohn. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass Sie Christen denken, das ist irgendwie so eine altmodische, umständliche Formulierung für Mensch. Nein, jeder Jude verstand das. Menschensohn, das war ein klarer Ausdruck, der aus dem Propheten Daniel Kapitel 7, Vers 13 und 14 kommt, wo in der Vision vom Weltgericht, dass Daniel sieht, Gott öffnet ihm die Augen dafür, da heißt es, ich sah einen kommen, wie eines Menschensohn mit den Wolken des Himmels. Und dem übergibt Gott die Weltherrschaft ewig und damit das Weltgericht. Jeder Jude verstand das. Menschensohn muss man übersetzen mit Weltherr und Weltrichter. Menschensohn ist kein Ausdruck für Mensch. Niedrigkeit, Aussage im Gegensatz zur Hoheitsaussage Gottes Sohn. Menschensohn ist die höchste Aussage, die von Jesus gesagt wird. Sie bedeutet, er ist der Weltherr und Weltrichter. Und diesen Ausdruck ausdrücklich gebraucht Jesus, ausschließlich Jesus selbst, wenn er von sich redet, 79 Mal in den vier Evangelien. Die Situation ist erschütternd, weil viele Christen das überhaupt nicht wissen. Das ist der Ausdruck, mit dem Jesus beschreibt, wer er ist. Aber wenn wir nicht verstehen, was er sagt, wissen wir gar nicht, wer er ist. Das war die ganze Provokation, deshalb regten sich die Leute auf. Bis hin zu seinem Gericht, lesen Sie mal Matthäus 26. Er hat Gott gelästert, er hält sich für den Weltrichter, er sagt von sich, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten der Kraft. Und das Kernwort von Jesus in Markus 10, Vers 45 heißt, der Menschensohn, achten Sie drauf, Sie verstehen die Pointe des Satzes gar nicht, wenn Sie nicht wissen, der Weltrichter, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für die vielen. Das heißt, er sagt, das ist die Pointe, der Richter selbst. Der Weltherr selbst wird Mensch in Jesus und geht an die Stelle der Verurteilten. Er gibt sein Leben als Lösegeld hin. Und im Gegensatz zu dem Unsinn, der pausenlos wiederholt wird und deshalb überhaupt nicht richtiger wird, ist das nicht eine Erfindung von Paulus, der sich seinen Reim machen will, auf was das mit dem Kreuz bedeutet, sondern Jesus selber hat das von sich gesagt, dass das seine Aufgabe ist, dass er als der Weltrichter sein Leben hingibt zum Lösegeld. Immer, wenn er sein Leiden angekündigt, dreimal in den Evangelien, sagt er, der Menschensohn wird übergeben in die Hände der Menschen, der Verantwortlichen wird getötet werden und wird auferstehen. Jesus selber sagt das. Es ist also am Kreuz kein Handel zwischen dem Vater und dem Sohn, dass der Sohn durch sein Opfer den Vater zufriedenstellt. Nein, es heißt, der Vater und Sohn sind eins. Wer das nicht begreift, begreift nichts vom Geheimnis des Kreuzes. Gott selbst, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. So fasst Paulus dann 2. Korinther 5, Vers 19 das ganze Erlösungs- und Versöhnungsgeschehen zu. Gott war in Christus. Die Einheit des Vaters und des Sohnes ist die, nicht das Gegeneinander, nicht der Handel. Die Einheit ist das Geheimnis des Kreuzes. Das ist der erste Gesichtspunkt. Wenn man den nicht versteht, wenn man den nicht ernst nimmt, diese Selbstaussage in der ganzen Heiligen Schrift, diese Selbstaussage von Jesus, dann hat man nichts begriffen von der Wahrheit des Evangeliums. Und dann gibt es noch einen zweiten Gesichtspunkt, den ich Ihnen nahebringen will. Der ist, kein Mensch kann dem anderen das Leben und Sterben abnehmen. Selbst wenn er das aus Liebe wollte. Wir können nicht in das Leben eines anderen, Sie nicht in meins, ich nicht in ihres. Obwohl die Liebe das manchmal möchte, eine Mutter und ein Vater möchte gerne dem sterbenden Kind, das in ihren Armen stirbt, diese tödliche Krankheit abnehmen. Gerne wären Mutter und Vater bereit, diese Krankheit selber zu erleiden und diesen Tod zu sterben, wenn sie damit bewirken könnten, diesen Tausch bewirken können, dass dieses Kind, ihr geliebtes Kind, lebt. Ja, wir möchten das. Wir reden deshalb ja auch davon, dass wir uns mit jemandem identifizieren. Das heißt eigentlich derselbe werden. Aber wir können es ja nicht. Wir können versuchen, uns hineinzudenken, hineinzufühlen, so dicht wie möglich dran zu sein. Aber wir können nicht derselbe werden. Jeder lebt sein eigenes Leben und stirbt seinen eigenen Tod. Das ist hart und brutal. Und unsere Liebe ist da an der Grenze und ohnmächtig und kann diese Grenze nicht überschreiten. Nur der Schöpfer selber ist nicht hineingepresst und gefangen in der Todeszelle der Vergänglichkeit von Raum und Zeit. Nur er kann sich im wörtlichen Sinne identifizieren. Und das geschieht, als er in Jesus Mensch wird. Er zieht sich unser Leben an. Überhören Sie noch einmal, wie das Neue Testament beschreibt, was Versöhnung ist. Das ist erschütternd dicht. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Wie geschieht das? Dann heißt es in 2. Korinther 5, 21, ein Satz, den Sie buchstabieren sollten, der so entsetzlich ist, dass man ihn kaum wagt auszusprechen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Jesus wurde zur Sünde in Person. Er wurde zur Lüge, zum Ehebruch, zum Mord, zur Raffgier, zur arroganten Selbstgerechtigkeit. Und dann wird er so behandelt, wie Sünde behandelt wird. Sie wird vernichtet. Er stirbt am Kreuz. Gott hat den, der von keiner Sünde etwas wusste, zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn Gerechtigkeit Gottes würden. Totaler Tausch. Er wird unsere Sünde. Und wir dürfen durch ihn Gerechtigkeit Gottes werden. Das ist das tiefe Geheimnis. Und Paulus bezeugt dieses Wunder, wenn er in einem Galaterbrief Kapitel 2 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich gegeben hat. Das lebe ich jetzt auf dieser Erde. Das ist diese totale Einheit. Verstanden? Mehr als Jesus gibt es nicht. Die Reformatoren haben das in ihrem Bekenntnis in der Reformation zusammengefasst. Allein Christus. Allein Christus. Das war der Grund. Also das ist das Erste. Es ist, weil nur Jesus die Stellvertretung für uns leisten kann. Es gibt noch eine zweite Begründung dafür, warum diese steile Behauptung, mehr als Jesus gibt es nicht, stimmt. Weil der Begnadigung viele Geschenke folgen, das muss ich erklären, weil der Begnadigung viele Geschenke folgen. Paulus sagt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gnade ist zuerst Begnadigung. Begnadigung, das ist dieser Akt, dass ein rechtskräftig Verurteilter, der keine Möglichkeiten mehr hat, sein Recht einzuklagen und freizukommen, trotzdem freigelassen wird. Das ist geschenkt Begnadigung. So beginnt Römerbrief Kapitel 8 im ersten Satz: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist Begnadigung. Vergebung der Sünden ist der Freispruch, das Geschenk des Freispruches. Du bist nicht mehr verdammt, wie es eigentlich mit Recht geschehen. Wegen Jesus, weil du in Christus bist, der für dich gestorben ist. Also die Begnadigung ist das Erste und das Größte und das Wichtigste und das ist die Grundlage unseres Lebens. Der Gekreuzigte schafft es. Aber jetzt überlegen wir, was passiert, wenn ein Strafentlassener freigelassen wird? Der steht jetzt vor der Tür des Gefängnisses und darf in Freiheit gehen, ein neues Leben beginnen. Dass er nicht mehr hinter Gitter sitzt, das ist schon toll. Aber das reicht nicht zum Leben. Jetzt muss er ja ein neues Leben leben in Freiheit. Und jeder von uns kennt diese Tatsache, die so schrecklich ist, dass die große Zahl der Strafentlassenen wieder rückfällig wird. Obwohl die sich alle wahnsinnig freuen, dass sie jetzt raus sind aus dem Knast. Aber sie sind schneller wieder drin, als sie rausgekommen sind, weil sie kommen in die alten Verhältnisse. Sie haben nicht die Kraft, das neue Leben zu gestalten. Sie haben keine Sinnperspektive. Sie haben die alten Freunde, die alten Beziehungen, die alten Gewohnheiten. Und schneller sind sie drin wieder, als sie rausgekommen sind. Denn, also es braucht, für die Freiheit braucht es nicht nur die Begnadigung. Es braucht neue Perspektiven, es braucht neue Hoffnung, es braucht neue Kraft. Und genau das beschreibt Paulus hier. Im 8. Kapitel des Römerbriefes und auch darüber hinaus. Er sagt, Jesus, hier sagt er, er schenkt sich nicht nur die Begnadigung. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also Jesus ist ein großes Geschenkpaket. Und das Erste, was wir wahrnehmen und erfahren, ist die Begnadigung durch die Vergebung der Sünden. Im Gericht Gottes sind wir frei, wir sind Kinder, wir sind nicht mehr Feinde Gottes. Und dann dürfen wir das Paket öffnen und dann staunen wir, wie viel da drin ist. Dass er uns mit dem gekreuzigten Jesus alles schenkt. Ja, was ist alles? Das Erste, was dazugehört, ist, er schenkt sich uns selbst. Denn der eine Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wollen in uns wohnen. Das heißt, der Heilige Geist, Gott selbst, will in uns wohnen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, heißt es im gleichen Kapitel Römer 8. Und er sagt, dieser Geist Gottes wird zum Motor in uns, er wird zum Licht, er zeigt uns Jesus, er zeigt uns unsere Sünde. Er gibt uns die Gewissheit, der Geist Gottes gibt uns eine Zeugenaussage, dass wir Gottes Kinder sind. Er lenkt unseren Blick auf Jesus und sagt, er ist für dich gestorben, du darfst das annehmen, begreifst du das? Er schenkt die Gewissheit. Mehr noch, er treibt uns innerlich an. Er sagt, er ist nicht ein Geist der Sklaverei, sondern der Kindschaft, sodass wir beten möchten und können. Lieber Vater, aber Papa, das ist der Heilige Geist. Und dann entfaltet Paulus das ja in seinen Briefen. Der Heilige Geist kommt und da Gott Liebe ist, ist die Frucht des Geistes Liebe. Das ist in uns, das ist die treibende Kraft zum Leben. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, entfaltet er, dass er uns auch die Fülle von Begabungen, Charismen, das hängt mit Gnade zusammen. Charis ist die Gnade, Charismen, das sind die Geschenke, die Gnadengaben, die verschiedenen Begabungen, die er uns gibt, über die natürlichen Begabungen hinaus, dass wir einander dienen können in den Gemeinden, aber auch in dieser Welt. Das heißt, er stattet, Gott selbst stattet uns aus mit seinen Gaben. Der Heilige Geist, seine Frucht, seine Gaben sind da. Also erstens die Begnadigung, zweitens der Heilige Geist mit seiner Frucht und seinen Gaben. Und dann heißt es da in Kapitel 8 noch, dass wir Miterben der Herrlichkeit sind. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wir sind nicht nur Kinder, sondern Gottes Erben und Miterben Christus. Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das heißt, zu dem, was er uns noch alles zusätzlich schenkt, gehört auch die ganze Zukunft der Herrlichkeit Gottes. Der neue Himmel und die neue Erde, über das müssen wir heute Nachmittag noch einmal spezieller sprechen. Aber das gehört zu dem, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er schenkt uns eine Zukunft, die Auferstehung und die neue Welt Gottes in der Gerechtigkeit wohnt und keine Tränen mehr sind. Die zukünftige Herrlichkeit. Und dann gehört dazu die Gemeinschaft des Leibes des Jesus Christus. Das gehört auch zu den Geschenken. Der bekannte Satz, Gott hat keine Einzelkinder, ist ihnen ja vertraut. Wenn sie durch Jesus mit Gott versöhnt werden, werden sie von Neuem geboren, werden wir von Neuem geboren und wachen auf in der Familie Gottes. Wir haben jetzt Verwandte. Gottes Familie. Noch stärker das andere Bild. Wir werden Körperteile am Leib des Jesus Christus. Das heißt, es ist nicht möglich, wie das die Leute heute in der modernen Religiosität sehr gerne sagen, Gott ja, Kirche nein. Es gibt keine Zugehörigkeit zum lebendigen Gott durch Jesus, ohne in einer organischen Gemeinschaft zu leben mit all denen, die diesem Jesus ihr Leben verdanken. Es gibt keine Zugehörigkeit zu Christus, ohne Zugehörigkeit zum Leib des Jesus Christus. Irgendwelche Religiosität, das kann man für sich irgendwo ganz privat leben, ist total egoistisch. Und davon ist die Welt heute voll. Und viel von dem, was wir Christentum nennen, ist verkommen zu dieser privaten Religiosität, die aber überhaupt nichts für das Leben bedeutet. Es ist einfach ein Luxus. Aber die Zugehörigkeit, versöhnt sein mit Gott durch Jesus, heißt immer auch versöhnt sein mit denen, die die Vergebung angenommen haben. Und er sagt, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Das heißt, ich bin nicht allein. Ich bin auf andere angewiesen und die anderen ergänzen mich. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht alles tun. Ich muss mich nicht dauernd überfordern. Ich muss mich auch nicht dauernd vergleichen und ich muss auch nicht dauernd neidisch sein, weil ich nicht kann, was andere nicht können, sondern ich darf ich sein mit meiner begrenzten Besonderheit. Ich darf meine Aufgabe erfüllen mit meinen Gaben und Begrenzungen im Leib des Jesus Christus und mich freuen an den vielen, vielen anderen, die da mitwirken, die mir das Leben stärken und die mit denen zusammen ich im Leib des Jesus Christus einen Dienst in dieser Welt tun kann. Was für ein riesiges Geschenk. Ich sage immer dieses Wort der Gemeinschaft, die trägt. Ich wünsche euch sehr, dass das wahr ist. Das ist die eigentliche Kernberufung. Denn das war so, nach der Reformation, als die Wahrheit des gekreuzigten Christus und der Gnade entdeckt wurde, der Begnadigung, war das auch in den Zeiten danach ein Defizit. Ein Defizit. Man war in der Kirche gemeinsam, das war eine Institution, aber es fehlte diese gelebte Gemeinschaft, diese Familie Gottes. Das war das Besondere des alten Pietismus mit Spener und Franke und Zinzendorf und dann der Erweckungsbewegung, dass sie sagten, es gibt dieses, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, sagte Zinzendorf. Das ist die Wahrheit, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Also die Begnadigung, der Heilige Geist, seine Frucht und seine Gaben, die zukünftige Herrlichkeit, die Gemeinschaft des Leibes des Jesus Christus sind vier. Und als fünftes, damit die fünf Finger der Hand auch voll sind, das tägliche Brot. Natürlich, die tägliche Versorgung ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und das ist in dem Paket von Jesus drin. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist doch ein riesiges Geschenk, dass wir das auch haben dürfen, das Frühstück und das Mittagessen und die guten Gespräche und dass wir Arbeit haben, wenn wir sie haben. Und alles, was wir zum Leben brauchen, ist Gnade Gottes. Und dieser ganze Reichtum, sagt Paulus, ist gebunden an Jesus. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm, in ihm nicht alles schenken? In diesem großen Geschenkpaket sind all diese Gaben drin. Es geht nicht also um Jesus und, was kann ich denn noch jetzt zusätzlich, reicht mir das? Vergebung der Sünden, schön und gut, aber ich möchte auch noch die Erfahrung des Heiligen Geistes haben, aber ich möchte noch dies und noch jenes. Das ist immer diese Jesus-Plus-Theologie, es reicht nicht, Jesus genügt nicht, aber wir müssen jetzt. Nein, der Heilige Geist redet immer von Jesus. Johannes 14, 16, er wird euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Der hat kein eigenes Programm. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Die Sache von der Dreieinigkeit Gottes ist nicht eine weltferne, Kopfschmerzen zerbreitende Theorie, sondern ist das Geheimnis, aus dem wir leben. In Jesus sind all die Geschenke drin, von der Begnadigung über die Gnadengaben, die Frucht des Geistes, die Gemeinschaft, die zukünftige Herrlichkeit, die tägliche Versorgung, alles ist darin. Mehr als Jesus gibt es nicht. Unser ganzes Leben besteht ausschließlich darin, dass wir dieses Geschenk auspacken. Dass wir tiefer buddeln in dieser Kiste. Dass wir sagen, ich kenne dich ja noch gar nicht. Kenne ich dich eigentlich? Deshalb sagt Paulus Philipper 3, Vers 10, ich möchte ihn, der alte Paulus, gegen Ende seines Lebens, nicht der frisch Bekehrte, der alte Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen, Jesus, die Kraft seiner Auferstehung, die Teilhabe an seinen Leiden. Das hört nicht auf, ihn zu erkennen. Mehr als Jesus gibt es nicht, aber seinen Reichtum in Anspruch zu nehmen, zu erkennen und dankbar davon zu leben, das ist das Große unseres Lebens. Die Reformatoren, so wiederhole ich mich, haben dieses Bekenntnis zusammengefasst mit Christus allein, durch Gnade allein. Und weil durch Gnade allein, weil alles geschenkt ist, entspricht dem, dass ich es empfange. Ich kann es nicht erarbeiten, ich kann es nicht kaufen, ich kann es nicht machen, ich kann es nur empfangen. Das heißt, durch Glauben allein. Das ist dieses geballte Bekenntnis der Reformation. Durch Christus allein, durch Gnade allein, durch Glauben allein. Aber jetzt muss ich als Letztes doch noch sagen, woher wissen wir das alles so genau? Dadurch, dass ich das hier lauthals verkündige und mit Betonung vortrage, ist es ja noch nicht wahr, ne? Treten wir einen Schritt zurück. Ich meine, hier in diesem Saal und beim Christustreff des Christusbundes, da erwartet ihr ja nicht anders, dass man sagt. Aber draußen, in Stuttgart auf der Straße. Und schon zu Hause bei euch im Büro, oder wo? Werdet ihr das Gleiche dort erzählen können und die Leute werden mit dem Kopf nicken? Ich fürchte, ich weiß ja nicht, wo er lebt. Ich sagte, diese Thesen, die wir heute vertreten, sind nicht mehrheitsfähig in unserer Gesellschaft, das ist nicht überraschend, aber sind auch nicht mehrheitsfähig in unseren Kirchen. Das ist unser Problem heute. Und ich weiß nicht, wie glücklich ihr seid in euren Gemeinschaften, das sollte auch euer Problem sein. Denn glaubt nur ja nicht, dass ihr in eurer Gemeinschaft, in eurem persönlichen Christsein isoliert leben könntet von dem, was ringsherum passiert. Es wird euch alles berühren. Euch und eure Kinder. Und deshalb solltet ihr schon wissen, in welcher Welt wir leben. Und sollten wir nicht gedankenlos und nur gefühlsbetont unseren Glauben leben, sondern wissen, Zeiten wie die unseren, in denen diese Kernaussagen des Evangeliums nicht mehr selbstverständlich bejaht und geschluckt werden, sind wunderbare Zeiten, weil sie uns nicht erlauben, gedankenlos im Trott der Tradition weiter, so war schon immer so, sondern weil man begründet leben muss. Mal wissen muss, worauf ich mich verlasse und warum das so ist und warum ich dazu stehe, dass Jesus alternativlos ist und dass es nicht mehr als Jesus gibt. Deshalb frage ich als letztes noch hier, woher wissen wir so genau, dass Jesus diese überragende Bedeutung hat? Und da sage ich drittens, weil die Bibel Gottes Wort ist. Weil die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel versteht sich selber als die Urkunde der Offenbarung Gottes in Jesus. Und Sie wissen, das wird heute massiv in Frage gestellt und auch und gerade in den Kirchen. Und weil das in Frage gestellt wird, deshalb leidet der Glaube und leiden die Gemeinden und leidet die Verkündigung des Evangeliums heute an Schwindsucht. Denn wir können es uns ja nicht selber sagen, wir können es nicht uns selbst aus den Fingern saugen, dass Jesus der Retter ist und dass das an er die Stellvertretung, dass das alles wahr ist. Das können wir uns ja nicht zusammenreimen, denn die Reime, die wir uns machen, sind, die passen alle nicht, auch wenn sie sich in unserem Bewusstsein schön reimen sollen. Wieso aber ist die Bibel Gottes gültiges Wort? Wir beobachten, wenn wir die Bibel lesen, Gott gebraucht Menschen als seine Zeugen. Die 66 Bücher des Alten und Neuen Testamentes sind von Menschen geschrieben. Gott gebraucht Menschen als seine Zeugen. Und er gebraucht sie auf sehr unterschiedliche Weise. Ein Geschichtsschreiber, da sind Evangelisten. Der Evangelist Lukas sagt, dass er als Redakteur gearbeitet hat, der anderes, was andere schon gesagt und geschrieben haben, gesammelt und geordnet hat, also wie typischerweise Redakteure arbeiten. Gott gebraucht Briefschreiber, er gebraucht Liederdichter, er gebraucht Beter, er gebraucht Propheten. Er hat ganz unterschiedliche Weisen, wie sein Wort zustande kommt. Und wir haben überhaupt nicht das Recht, Gott vorzuschreiben, wie er sein gültiges Wort uns sagt. Manche meinen ja, sie müssten sich da so eine Theorie machen und nur wenn das so funktionierte, wie sie sich das vorstellen, dann wäre das Gottes Wort. Das ist natürlich völlig Quatsch. Gott macht es, wie er es macht. Und die Forscher haben sich ja schon das Knie ausgerenkt vor Verzweiflung, um auszukriegen, wie er es macht. Das meiste können wir nicht aufklären. Ich habe Theologie studiert und wer weiß, was habe ich alles für Quellentheorien studieren müssen, wie die Evangelien zusammengesetzt wurden oder die ersten 5 Bücher Mose und wer weiß, was welche Schichten und so. Und ich habe immer gesessen und habe immer nur so Fragezeichen in den Büchern gemacht. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Eine Vermutung nach der anderen. Es könnte, es sollte aus diesem und jenem Grund. Alles Vermutungen, nichts Genaues weiß man nicht. Über den Entstehungsprozess, das meiste lässt sich definitiv nicht aufklären. Wenn jemand das verkündigt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Schokolade Schnaps enthält, warten Sie die nächste Publikation ab, in der das Gegenteil behauptet wird. Wenn man alt genug wird, sieht man, wie die historischen Theorien an einem vorbeiwandern, wechselnd wie die Damenmoden. Und die kommen ja auch alle paar Jahre wieder. Ne? So ist das. Ja, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Gott gebraucht diese menschlichen Zeugen als die Dokumentatoren, die Urkunde seiner Offenbarung. Das Endergebnis zählt. Das Endergebnis zählt. Das ist erstaunlich, man mag sich darüber ärgern. Die Muslime haben eine ganz andere Theorie, wie das mit ihrem Koran zustande gekommen ist. Da wird alles Menschliche nicht wahr? Der Erzengel Gabriel hat den Mohammed gepresst und dann hat er das alles so reingekriegt. Da war überhaupt nichts Menschliches beteiligt. In der Bibel ist das ganz anders. Und so macht Gott es und wir haben es nicht zu kritisieren. Aber das Endergebnis ist Gottes gültiges, ewig gültiges Wort. Maßstab für Glauben an Leben. Die Voraussetzung ist, dass dieses Zeugnis, dass diese Schrift Offenbarungsurkunde Gottes ist. Achten Sie mal darauf, wie der Sprachgebrauch ist. Die Leute sagen heute, das ist ein Glaubenszeugnis. Das hört sich schon so pietistisch an, dass jeder in die Knie sinkt. Ein Glaubenszeugnis ist, da hat irgendjemand eine Erfahrung gemacht und sagt jetzt seine Meinung, wie das zu deuten ist. Das ist zwar nett und erbaulich, aber das hat für mich keinerlei verbindliche Bedeutung. Dass die biblischen Schriften Glaubenszeugnis, religiöses Zeugnis, das unterscheidet sie eben nicht von der Bhagavad Gita und vom Koran und wer weiß was anderes. Dass es die Offenbarung Gottes ist, dass die Autoren der Bibel, natürlich wie wir, von der Gnade, Vergebung der Sünden leben und gerettet werden, aber sie gehören, anders als wir, alle auf die Seite der Offenbarung und sind unüberholbar. Die Apostel und Apostelschüler des Neuen Testaments, die Zeugen des Alten Testaments. So ist die Bibel Maßstab für Glauben und Leben des persönlichen Christen. Ich möchte Ihnen das mal persönlich deutlich machen. Ich bin ja Pfarrer und ich wurde ordiniert als Pfarrer. Und alle Pfarrer, alle 22.000 Pfarrer der evangelischen Kirche in Deutschland haben mein Ordinationsgelübde abgelegt. Und da habe ich dann gehört, ich habe es nochmal extra mir aufgeschrieben, weil ich es gar nicht auswendig kann, aber den Inhalt, so hieß es da. So wurde mir im Gottesdienst gesagt, dabei sollst du ernstlich beachten, dass es dem evangelischen Prediger nicht zusteht, eine andere Lehre zu verkündigen und auszubreiten als die, welche gegründet in Gottes lauterem und klarem Wort, wie es verfasst ist in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaubensnorm, wie es bezeugt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen sowie in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche. So, und das habe ich versprochen. Wie alle anderen evangelischen Pfarrer in Deutschland, dass ich das und nur das Maßstab der Bibel als dem lauteren, gültigen Worte Gottes, als Maßstab, alleinige Maßstab für Glauben und Leben sei. Nun könnte man sich ja darauf berufen und sagen, haltet das doch bitte. Nun kann man aber zweifeln, ob das in evangelischen Kirchen tatsächlich noch gilt. Es gab zu Anlass des Reformationsjubiläums, das 2017 gefeiert werden soll, jetzt vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland einen Grundlagentext mit dem Titel Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation. Darin lesen wir, ich lese Ihnen das wörtlich vor und erkläre Ihnen nachher, warum ich Sie auch damit heute belästige. Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als Wort Gottes verstanden werden. Das ist jetzt nicht eine Unterschiebung, ich beschimpfe hier niemanden, sondern das ist von den Spitzentheologen beschlossen vom Rat der EKD, formuliert worden aus Anlass der Reformation. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation als Gottes Wort verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, Zitat immer noch, die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnittes oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Damit aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum sola scriptura, also allein die Schrift, auch heute gelten kann. Zitat Ende. So, und jetzt bin ich gespannt, und das frage ich seit einigen Monaten, seitdem das erschienen ist, öffentlich, wann wird das öffentlich diskutiert? Und wie wird diese Frage beantwortet, ob die Heilige Schrift, allein die Schrift, Maß und Stab für Glaube und Leben in Kirchen und persönlichem Leben ist? Denn ja, man versucht heute so zu tun, als ob diese Frage nicht wichtig sei. Also da hören Sie zum Beispiel Folgendes. Ja, wir haben da unterschiedliche Sichten, wir sehen das nicht mehr wie früher, aber wichtig sei, wie Luther es gesagt habe, alles, was Christum treibet. Das hört sich wieder so fromm an, dass man schon wieder in die Knie geht und sagt, ja, das wollen wir. Alternativlos Jesus, ja, das alles stimmt in der Bibel, aber was Christum treibet. Ich will Ihnen mal sagen, das ist Unsinn. Das ist nämlich Unsinn. Welchen Jesus Christus meinen Sie denn? Wenn das nicht gültiges Zeugnis, gültige Offenbarung Gottes ist, dann sucht sich nämlich jeder den Jesus raus, dem passt. Dann wird erklärt, dass zum Beispiel das Schlüsselwort, das ich vorhin genannt habe, der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, dein Leben als Lösegeld für die vielen zu geben, ist dann plötzlich gar nicht mehr das Wort von Jesus, sondern das hat die Gemeinde ihm angedichtet und das meiste. Und jeder wenn Sie die Literatur lesen der letzten 200 Jahre über Jesus, hat sich jeder seinen eigenen Jesus gebastelt und so kannst du das auch machen. Es gibt dann keinen verbindlichen Aussagen, wer Jesus ist. Das heißt, wenn das allein die Schrift nicht mehr gilt als Urkunde der Offenbarung, dann gilt auch nicht mehr allein Christus. Und wenn allein Christus nicht mehr gilt, gilt nicht mehr allein die Gnade, weil das ja gar nicht sicher ist, dass das passiert ist, und auch nicht mehr allein der Glaube. Das Ganze bricht zusammen. Nun, ich will Ihnen noch einen Hinweis geben, die moderne Wissenschaft arbeitet nach dem Grundsatz, als ob es Gott nicht gäbe, etsi Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Und das ist auch völlig okay so, denn Gott ist nicht Gegenstand unter dem Mikroskop. Er ist nicht etwas, was wir erforschen. Das ist ganz gut. Aber wenn die Theologie, also die Lehre von Gott, nach diesem Prinzip Wissenschaft sein will, das heißt, dass sie immer sagt, wir wissen ja gar nicht, ob Gott wirklich geredet und gehandelt hat, aber wir sehen das Glaubenszeugnis der Leute im Alten und Neuen Testament. Das können wir unterweihen. Dann ist das Ganze nur noch Soziologie und Psychologie und Religionswissenschaft. Eine Theologie, die nicht von der Offenbarung Gottes ausgehen kann, schafft sich selber ab. Das ist eigentlich völlig klar, das weiß jeder. Jetzt muss ich Ihnen sagen, warum ich Sie zum Schluss mit so wenig erbaulichen Dingen hier belästige auf einer solchen wunderbaren Konferenz. Das will ich Ihnen auch sagen. Weil zu den Grundaussagen der Bibel gehört, dass die Botschaft des Evangeliums beurteilt wird von der Gemeinde des Jesus Christus, dem Priestertum aller Gläubigen. Dass das nicht die Sache irgendeiner Kaste von Professoren und Pfarrern ist, von Klerikern, die sich anmaßen, uns zu Schulmeistern und zu bevorleisten. Sondern alle, die Jesus nachfolgen, müssen mündige und urteilsfähige Christen sein, weil sie die Heilige Schrift studiert haben und von dort aus wissen, ein Urteil zu bilden. Wir brauchen das. Und wenn die Gemeinschaften nicht zu Clubs denkfauler und selbstgenügsamer Frömmler verkommen wollen, dann werden sie aufstehen und werden sich darum kümmern. Sonst werden sie übermorgen in ihren eigenen Gemeinschaften genau dieses Problem haben. Die Leiter der Gemeinschaftsverbände und die Leiter der Gemeinschaften haben in unserer Zeit für unsere Kirche eine gewaltige Verantwortung. Vor einiger Zeit hieß es, es sei Zeit zum Aufstehen. Ich frage heute, wann stehen wir endlich auf? Herr, erbarme dich, danke dir, dass du alles in allem bist, dass du an unsere Stelle gegangen bist, das getan hast, das keiner tun konnte. Versöhnt mit Gott, uns beschenkst mit dem Reichtum deiner Gnade in Gegenwart und Zukunft, uns dein heiliges Wort gibst, damit wir nicht in der Verwirrung unserer Zeit verloren gehen. Erbarme dich über dein Volk. Amen.